Ich lese den Text aus Hebräer Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum, und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen.
Guten Morgen. Wir starten heute eine neue Predigtserie mit dem Titel Wie kommuniziert Gott? Vielleicht gehörst du auch zu denen, die wie ich zwischendurch immer mal denken, wenn Gott doch ein bisschen deutlicher reden würde. Ich finde das äußerst hilfreich. Gott, rede mit mir. Warum schweigst du? Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die denken, wenn Gott überhaupt kommunizieren würde, dann würde mir das extrem helfen, ein bisschen mehr von überzeugt zu sein, dass es ihn überhaupt gibt. Und vielleicht würde mich das dann dahin führen, auch zu sagen, okay, an den könnte ich glauben, aber wie soll das denn überhaupt gehen? Wer regelmäßig unsere Gottesdienste besucht, der hört immer wieder davon, eigentlich jede Woche, dass wir formulieren und davon sprechen, dass Glaube bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben. Glaube ist also etwas Lebendiges, etwas Interaktives. Und wenn Gott ein Gott der Beziehung ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man mit ihm kommunizieren? Beziehungsweise, wie kommuniziert er mit uns? Kann man Gott hören? Kann man Gott fühlen? Sind alle Gefühle Gott? Sind alle Gefühle von Gott? Was, wenn ich nichts fühle? Schweigt Gott dann? Hat Gott eigentlich einen Lieblingsweg, um mit uns zu kommunizieren? Und was ist mit den Dingen, die er sagt, die ich nicht hören will? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns in den nächsten Wochen in dieser Serie beschäftigen wollen. Und bevor ich jetzt in diesen Hebräertext mit euch einsteige, würde ich gerne noch kurz beten. Vater, danke, dass es möglich ist, zu dir eine Beziehung zu haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt hilfst, in diesem Text zu entdecken, was du uns sagen willst. Du weißt, mit welchen Gedanken wir hier sitzen. Und ich möchte dich bitten, dass du es schaffst, zu diesen Gedanken oder durch diese Gedanken durchzudringen, um uns zu erreichen. Amen. Wir werden in den nächsten Wochen verschiedene Wege kennenlernen, wie Gott kommuniziert. Und dieser Text aus dem Hebräerbrief legt heute die Grundlage dafür. Der Hebräerbrief ist das einzige Buch im Neuen Testament, also im hinteren Teil, im späteren Teil der Bibel, von dem wir den Absender nicht kennen. Im Alten Testament ist das nicht so unüblich, da gibt es einige Bücher, wo wir nicht ganz genau wissen, wer hat die eigentlich verfasst. Aber wir wissen, an wen der Hebräerbrief gerichtet ist, auch wenn wir den Absender nicht kennen. Und wir können einiges aus diesem Text identifizieren. Wir wissen, dieser Brief ist an Christen im Großstadtkontext geschrieben. Also Christen, die in einer Großstadt leben, und in einer pluralistischen Gesellschaft. Das Thema Stadt kommt in wenigen biblischen Büchern so häufig vor wie im Hebräerbrief. Immer wieder geht es um das Thema Stadt. Fand ich sehr interessant, weil es irgendwie unserer eigenen Situation damit sehr ähnlich ist. Spiritualität war dort ein großes Thema. Unterschiedliche Glaubensrichtungen kamen vor, unterschiedliche Glaubenskonzepte, verschiedene Religionen, verschiedene Philosophien, also ein Mix an Ansichten und Meinungen, der dort nebeneinander stand. Und in dieser Situation ist der Hebräerbrief geschrieben. Und es war zu der Zeit so, dass es konsequent als Christ, also als Nachfolger, als bekennender Nachfolger von Jesus Christus zu leben, hat Nachteile bedeutet und hat Schwierigkeiten verursacht. Und in diese Schwierigkeiten und in diese Situation der Christen von damals, die hat dazu geführt, dass Menschen sich gewünscht haben, Gott, rede doch mal. Rede doch mal ein bisschen deutlicher, rede doch mal ein bisschen klarer. Menschen haben sich gewünscht, mehr von Gott zu hören, intensiver. Und das Erste, was der Schreiber diesen Lesern oder Zuhörern dort, wo der Brief vorgelesen wurde, den Zuhörern ganz deutlich als Erinnerung sagt, ist: Gott schweigt nicht. Punkt. Gott hat geredet und Gott redet. Und zwar hat er in verschiedenen Phasen dieser Weltgeschichte unterschiedlich kommuniziert, aber er hat immer geredet. Gott ist nicht nur ein Gedanke, und unsere Gedanken führen dazu, dass er redet in unseren Gedanken, sondern Gott ist eine kommunizierende Person, die sich nach Beziehung sehnt. Er bräuchte die Beziehung zu uns nicht, weil er lebt in einer perfekten Beziehung, in einer perfekten Gemeinschaft. Es ist nicht so, dass ihm irgendwas fehlt und er deswegen Beziehung zu uns will, sondern es ist einfach so, dass er ein Gott der Beziehung ist und es ist ein Ausdruck seiner Liebe, zu uns Beziehung haben zu wollen. Und er sehnt sich danach, dass wir auf ihn hören. Er sehnt sich danach, dass wir ihn besser verstehen. Er sehnt sich danach, dass wir ihn genießen. Und er sehnt sich danach, dass wir ihm gehorchen, weil wir ihn besser kennenlernen. Und wenn hier steht in Vers 2, dass Gott am Ende der Zeit zu uns gesprochen hat, meint das tatsächlich uns heute. Etwas später in diesem Brief wird nämlich der Weg der Kommunikation deutlich beschrieben und der Prozess der Überlieferung. Da wird beschrieben, dass Gott, in Kapitel 2, die Verse 3 bis 4, dass Gott durch Jesus gesprochen hat und dann Augenzeugen, also Apostel, diese Botschaft zuverlässig weitergegeben haben. Und Gott hat diese Weitergabe durch Wunder und durch verschiedene andere Aktionen bestätigt. Das heißt, dieses Uns hier schließt alle Christen ein, quasi ab der dritten Generation Christen. Da war Gott an Jesus, Jesus an die Augenzeugen, Apostel, und die Apostel und Augenzeugen geben es jetzt weiter. Und an die es weitergegeben wird, die sind hier gemeint mit diesem Uns. Also alle Christen, alle Nachfolger Gottes, die nicht die Chance hatten, den direkt Augenzeuge zu sein, damals, vor 2000 Jahren. Und irgendwie sind das ja viel mehr Menschen, als es damals geschafft haben, Augenzeuge von Jesus zu werden. Und damit gehören wir auch zu denen Gott durch seinen Sohn gesprochen hat. Und diese ersten beiden Sätze in diesem Brief, die zeigen uns, dass Gott in zwei Phasen kommuniziert hat. Da ist zum einen Phase 1, die beschreibt die Art von Gottes Kommunikation, bevor Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Welt gekommen ist. Und Phase 2 beschreibt, wie Gott durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, zu uns spricht. Ich lese nochmal diese beiden Verse. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Geschichte durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Und ich würde mir gerne diese beiden Phasen mal etwas näher mit euch angucken. Nochmal, in beiden Phasen hat Gott gesprochen. Es gibt ja diese Typen Menschen, wahrscheinlich kennt ihr die auch, die kommen auf eine Feier oder auf eine Party und stellen sich in eine Ecke und sagen nichts und beobachten den ganzen Abend nur. So ist Gott nicht. Gott kommt und sagt, hey, ich habe was zu sagen. Ich will mit euch reden. Ich liebe es, zu kommunizieren. Und das ist der erste und der wichtigste, einer der wichtigsten Gedanken aus diesem Text. Unsere Welt ist erschaffen und wird am Leben erhalten von einem kommunizierenden Gott. Gott spricht. Das ist unglaublich wertvoll, dieser Gedanke. Was bedeutet es, wenn hier steht, dass Gott in Phase 1 in der Vergangenheit durch die Propheten gesprochen hat? Ich glaube, zunächst gibt uns das einfach mal eine Info darüber und einen Einblick, wie in der Vergangenheit der normale, der typische Weg Gottes war, zu kommunizieren. Er hat durch Propheten gesprochen. So, es war also nicht der normale Weg, nicht der typische Weg, dass Gott für alle sichtbar seine Meinung zu allem an den Himmel geschrieben hat und jeder das irgendwie lesen konnte. Das gab es, aber es war die Ausnahme. Es war auch nicht der normale, der typische Weg, dass Gott mit donnernder Stimme erschienen ist und jeder gehört hat, was er zu sagen hat. Das gab es, aber das war die Ausnahme. Es ist auch nicht der typische und der normale Weg gewesen, dass Gott sich Individuen aussucht und jeder für sich und er jedem ins Ohr flüstert, in Stille oder ins Herz flüstert. Das hat es gegeben, aber es war die Ausnahme. Auch Träume waren möglich, aber es war nicht das, wie Gott hauptsächlich gesprochen hat. Der normale Weg im Alten Testament, im Alten Bund, der alte Weg war, dass Gott zu Propheten gesprochen hat, um dann durch sie zu seinem Volk zu sprechen. Gott hat also spezielle Menschen in speziellen Situationen berufen, zu ihnen gesprochen, damit sie das in diese spezielle Situation von seinem Volk kommunizieren. Und diese Info, als ich da letzte Woche drüber nachgedacht habe, hat bei mir dazu geführt, meine eigenen Forderungen an Gott mal etwas zu überdenken. Und ich kam an den Punkt, wo ich dachte, wer bin ich eigentlich und wer sind wir, dass ich beurteilen will, wie und wann und wo Gott redet. Und dann kam ich an den Punkt, eine tolle Erkenntnis, er scheint es besser zu wissen als ich. Zu dieser Zeit damals gab es auch hunderttausende Menschen, die sich bestimmt gewünscht haben, Gott, rede doch direkt mit mir. Sag mir doch, was ich machen soll. Sag mir doch, welche Schuhe ich heute anziehen soll. Sag mir doch, wo ich hingehen soll. Hat er nicht gemacht, sondern er hat das, was wichtig war, durch Propheten seinem Volk ausrichten lassen. Und dieser Weg war genauso, wie Gott es wollte. Und es war ein guter Weg. Er hat gesprochen durch die Propheten und zwar viele Male und auf verschiedenste Weise. Das heißt, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Portionen, all das ist hier gemeint. Viele Male und auf verschiedene Art und Weisen. Und diese Info sagt uns so viel über Gottes Größe aus. Er hat eben nicht nur einen Weg, wie er kommuniziert. Und wenn wir mit dem Weg nichts anfangen können, haben wir halt Pech gehabt. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen die Vielfalt des Alten Testaments. Wir können heute, 2016 in Deutschland, vielleicht mit manchen Texten aus dem Alten Testament nicht so viel anfangen. Aber in anderen Kulturen ist gleichzeitig jetzt genau einer der Texte, mit dem wir nichts anfangen können, der Text, der ihnen die Größe Gottes aufschließt. So vielfältig und so groß ist Gott. Ich glaube, wir hätten echt ein Problem, wenn es nur einen Weg geben würde. Aber Gott nutzt verschiedene Möglichkeiten und deswegen können wir ganz entspannt auch mit dem Alten Testament umgehen. Wenn du vielleicht liest und mit Hesekiel nicht viel anfangen kannst, dann spricht vielleicht das Buch Jona zu dir und du findest das total gut. Wenn du vielleicht mit 4. Mose nichts anfangen kannst, was die meisten Menschen können nicht viel anfangen mit 4. Mose, dann vielleicht aber mit dem Buch Esther oder mit den Psalmen. Das ist die Vielfalt Gottes. Auch schon im Alten Testament. Ich habe versucht, das mal hier mit diesem Ding deutlich zu machen. Also, Gott hat unglaublich viele Möglichkeiten genutzt im Alten Testament, sehr vielfältig. So wie dieses Puzzle. Und dann, ja, passt das denn überhaupt alles zusammen? Und es sind doch unterschiedliche Farben. Und es sind doch irgendwie alles unter uns. Es geht auch ganz schwer. Und überhaupt. So, passt das? Nein, es passt hier nicht. Passt es hier? Hier passt das. Und so hat Gott irgendwie im Alten Bund auf viele verschiedene Arten, das gehört hier hin. Und wie gehört das jetzt? Das gehört hier hin. Ah, okay. Und so hat sich langsam, manchmal ist es auch zusammengefallen, ein Bild entwickelt. Ja, und dann sieht man dieses Bild. Also wir sehen dieses Bild. Und es setzt sich zusammen aus ganz vielen verschiedenen Farben und Formen. Das war der Weg, wie Gott im Alten Testament gesprochen hat, um die Unterschiedlichkeit der Menschen zu berücksichtigen. Und wir können sogar im Alten Testament tausende Worte finden, die genau in unsere Situation reinsprechen. Menschen, die Angst hatten, gibt es Situationen, wo wir Angst haben und diese Texte finden in den Psalmen. Menschen, die Hilflosigkeit empfunden haben, die gejubelt haben, die Freude hatten, die angebetet haben, die Ärger hatten, die Frust hatten, die wütend waren. Alles das findet sich im Alten Testament. Und ich glaube, wir sollten uns nicht zu schnell darüber ärgern, Gott, rede doch mal zu mir. Oder nicht zu schnell zu dem Schluss kommen, zu sagen, Gott spricht ja gar nicht. Ich habe versucht, nochmal einen Vergleich zu konstruieren. Wenn jemand über die Zeppelinstraße nach Potsdam reinfährt und dort sagt, ja, was ist denn hier? Ich denke, ganz Potsdam ist voll mit Wasser. Hier ist doch gar kein Wasser. Richtig. Von dort gerade kann man es nicht sehen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass es ganz, ganz, ganz viele Seen und Flüsse und Wasser in Potsdam gibt. Das heißt, manchmal ist es einfach auch eine falsche Einschätzung oder eine Sache der Perspektive. Und dann kommt Phase 2. Und wenn Gott schon in Phase 1 so kommunikativ war, wie viel mehr dann erst in Phase 2? Und hier leitet Vers 2 ein. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Mit der Formulierung jetzt aber will der Schreiber diese enorme Steigerung deutlich machen, die von Phase 1 nach Phase 2 stattgefunden hat. Phase 1, Gott spricht viele Male, auf verschiedene Weise, viele Worte durch viele Propheten. Phase 2, Gott spricht durch seinen Sohn. Und als würde plötzlich klar, dass die Phase 1 die Vorbereitungsphase war, für Phase 2. Als alles läuft darauf zu, dass dann die Erkenntnis kommt, boah, Gott spricht gar nicht mehr nur durch Propheten, sondern durch seinen Sohn, durch Gott selbst. Und diese Bibelstelle ist eine ganz wichtige Bibelstelle, gerade auch in der Auseinandersetzung mit anderen Religionen, zum Beispiel dem Islam, der ja auch davon ausgeht, dass Jesus nur ein Prophet ist, wie viele andere. Und hier ist es, nein, Jesus ist mehr als ein Prophet. Er ist der Sohn Gottes. Es war der alte Weg Gottes, durch Propheten zu sprechen. Und dann hat er eins draufgepackt und jetzt spricht er durch seinen Sohn. Damals Propheten, heute Sohn Gottes. Damals viele Worte, heute das Wort. Jesus wird im Neuen Testament als das Wort bezeichnet. Wir sehen hier diese Steigerung vom Alten Testament nach dem Neuen Testament. Und dann kommt die Aufzählung, wie besonders dieser Sohn das Wort ist. Und diese Aufzählung ab Vers 3, die ist eine Einladung. Eine Einladung, warum es sich lohnt, Jesus kennenzulernen, Jesus zu genießen und Jesus zu gehorchen. Da steht, er ist der rechtmäßige Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Er ist der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Er hat das Opfer gebracht, das von Sünden reinigt. Er hat jetzt den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Und im Vergleich mit Engeln ist er viel höher anzusiedeln. Und da habe ich mich gefragt, wieso gebe ich mich eigentlich manchmal mit weniger zufrieden als mit Jesus, dem Sohn Gottes? Wieso will ich manchmal Gefühle oder Propheten oder Engel oder Wünsche oder Gedanken, wo ich den Sohn Gottes haben kann? Gott hat quasi seinen Sohn gesprochen. Durch die ganze Bibel können wir immer erkennen, wenn Gott spricht, ist es sofort Realität. Das, was er sagt, passiert. Gott sprach und es wurde. Gott sagte und es war. Und dann wird Jesus das Wort genannt. Das Wort, der Sohn Gottes. Mehr geht nicht. Es geht nicht besser. Und ich habe heute Morgen eine Bastelaktion gemacht und dachte, ja, auf all diesen Sachen, diesem Bild, was im Alten Bund gelaufen ist, steht hinten schon Jesus drauf. Auf den ist alles zugelaufen. Er ist das perfekte Bild. Es geht nicht besser. Was bedeutet das für unsere Sehnsucht, für unsere Frage, warum spricht Gott nicht mehr? Warum sagst du nichts mit der Behauptung, Gott schweigt, oder der Sehnsucht, Gott rede doch mit mir? Für mich war das eine ganz wichtige Erinnerung. Wir haben mit Jesus alles bekommen, was wir brauchen. Gott hat bereits alles gesagt und er hat alles getan. Das ist nicht mehr zu toppen. Wir haben Jesus als den Erben Gottes. Was heißt das? Alles, was Gott gehört, gehört auch ihm. Alles. Erde, Wasser, Menschen, Luft, politische Macht, spirituelle Macht, geistliche Macht, alle Ressourcen, alle Engel, alle Dämonen, einfach alles gehört Gott. Krankheit, Tod, alles gehört Gott. Und Jesus ist der rechtmäßige Erbe. Das heißt, alles, was Gott gehört, gehört auch Jesus, dem Schöpfer und dem Retter dieser Welt. Was bedeutet das? Mir sind zwei Beispiele eingefallen, über die ich in letzter Zeit immer mal mit Leuten geredet habe. Die Bibel behauptet, niemand und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Weder Hohes noch Tiefes, noch Krankheit, noch Tod, noch Engel, noch Dämonen, weder Leben noch Sterben. Wäre schön, wenn das stimmen würde. Aber wie kann ich sicher sein, dass das stimmt? Und Jesus antwortet, weil das alles mir gehört. Ich habe die Kontrolle über alles, über jedes einzelne Ding. Ich bin der rechtmäßige Erbe. Die Bibel behauptet ebenfalls, dass Gott eine neue Schöpfung kreieren möchte, schaffen wird, in der alles das, was uns hier auf der Erde Mühe und Angst macht, in der es das nicht mehr geben wird. Keine Krankheit, keine Angst, keine Leiden, keine Verunsicherung, keine Zweifel, keine Traurigkeit, kein Leistungsdruck. Und wir könnten sagen, ja, wäre ja schön, wenn das stimmen würde. Aber wie kann ich sicher sein? Und Jesus sagt, wenn mir das alles gehört, weil ich das alles kontrolliere. Nichts passiert, was nicht unter meiner Kontrolle ist. Und kein Prophet in der Geschichte konnte das behaupten bisher. Aber Jesus, der Sohn Gottes. Und durch unsere Beziehung zu ihm kann und wird sich alles für uns zum Besten wenden, weil wir als seine Erben bezeichnet werden. Jesus hat es von Gott geerbt und er gibt es an uns weiter. Und deswegen ist unser Ausgang, der Ausgang unserer Geschichte, hier festgeschrieben. An seinem Wort entscheidet sich unsere Zukunft. Ich bin hier etwas über die Chronologie gestolpert. Ist euch das aufgefallen? Jesus wird zuerst als Erbe genannt. Das kommt doch eigentlich hinten hin. Dann als Schöpfer, dann das Opfer. Müsste hier nicht eigentlich Schöpfung zuerst, dann das Opfer und irgendwann dann das Erbe? Ist es nicht eigentlich falsche Reihenfolge? Und ich bin da hängen geblieben und dann hat mir ein Kommentar weitergeholfen mit dem Hinweis, das Erbe steht ganz oben, weil der Ausgang unserer Geschichte wichtiger ist als unser Anfang. Alles, was bisher gewesen ist, können wir irgendwie erklären oder einordnen oder sortieren oder unter die Füße kriegen. Aber an Jesus, dem Sohn Gottes, dem rechtmäßigen Erben, entscheidet sich der Ausgang unserer eigenen Geschichte. Unser Verhältnis zu Himmel und Hölle, zu Gott und Schuld, entscheidet sich an dem, dem alles gehört. Und gleichzeitig können wir nicht verstehen, warum Jesus der Erbe von allem sein soll, wenn wir nicht verstehen, dass durch ihn die Welt erschaffen wurde und durch die Kraft seines Wortes das ganze Universum am Laufen gehalten wird. Wir können nicht sicher sein, wie das Ganze ausgeht, solange wir nicht sicher sind, dass er auch am Anfang beteiligt war. Und deswegen kommt hier erst die Aufzählung, er ist der Erbe. Wir wissen um den Ausgang. Und um den Ausgang können wir wissen, weil er auch an der Schöpfung beteiligt war. Und dann im Zentrum von all dem, da steht das mit dem Opfer. Das läuft wie auf das Opfer zu und dann wieder auseinander. Daran entscheidet sich. Jesus sagt hier, mit mir ist das Ende sicher. Gott wartet, Jesus wartet an Gottes rechter Seite auf uns, als Erben. Wenn Gott durch Jesus mit uns kommuniziert, wenn Jesus das ultimative Wort Gottes ist, das ist, er ist Schöpfer und Retter und Vater, das ist unglaublich. Und weil Gott durch Jesus ultimativ mit uns kommuniziert hat, braucht es auch keine Phase 3 mehr. Wir haben alles, was wir brauchen. Phase 1, Gott hat viele Male und auf viele verschiedene Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Phase 2, am Ende der Zeit hat er durch seinen Sohn Jesus gesprochen, Anfang und Ende, Alpha und Omega, Anfänger und Vollender. Und Phase 3 wird es nicht geben. Das hängt mit der Formulierung zusammen, jetzt aber am Ende der Zeit. Was meint das denn? Der Text ist schon über 2000 Jahre alt. Lass uns mal in einen anderen Zusammenhang schauen. Wann wird zum Beispiel vom Ende eines Krieges gesprochen? In dem Moment, in dem in der letzten, hintersten Ecke der letzte Schuss gefallen ist? Ich glaube nicht. Vom Ende eines Krieges wird gesprochen, wenn die Entscheidung über Sieg oder Niederlage gefallen ist. Die kleinen Kämpfe können noch lange weitergehen. Aber in dem Moment, wo jeder versteht, wie das Ganze ausgegangen ist, reden wir vom Ende des Krieges. Und für die Welt, für unsere Welt, war dieser Moment, als der Sohn Gottes, Jesus, die Bühne betreten hat und auf die Welt gekommen ist. Und der endgültige Sieg von Jesus am Kreuz, den er da erkämpft und erlitten hat, das ist der Anfang von der letzten Zeit, am Ende der Zeit. Im ganzen Neuen Testament wird die Zeitspanne zwischen dem ersten Auftreten von Jesus vor 2000 Jahren und seiner nächsten Wiederkunft, wann auch immer das sein wird, als die letzte Zeit beschrieben. Die Zeit am Ende, die Zeit, wo die Entscheidung schon gefallen ist, aber wo hier und da die Kämpfe auch noch weitergehen. Aber der Sieg ist klar. Und wenn wir manchmal in frustrierten oder dunklen oder traurigen Momenten fragen, Gott, wo bist du? Warum sprichst du nicht mit mir? Dann fragt Gott uns, hey, kennst du meinen Sohn? Hast du die Tiefe davon verstanden, was es bedeutet, dass er Erbe und Schöpfer und Retter ist? Willst du glauben, dass er bereits alles gesagt hat? Und wir versuchen in jedem Gottesdienst uns daran zu erinnern, an diesen Sieg. Fang an, ihm zu vertrauen. Lerne Jesus das ultimative Wort kennen. Sonntagsmorgens hier ist quasi ein Erbentreffen. Und vielleicht fragen sich manche jetzt, wie, keine Phase 3. Was ist denn mit dem Heiligen Geist und den Eindrücken und den Träumen und dem persönlichen Reden Gottes zu uns und den Prophetien und den Gefühlen und all dem? Ich kann damit heute nicht tiefer einsteigen, aber es kommt an einem der nächsten Sonntage. Heute nur so viel. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns mit unserer ganzen Aufmerksamkeit und mit all unseren Gefühlen zur Bibel und zu Jesus zu führen. Und nicht an der Bibel vorbeizuführen. Alle Werke des Heiligen Geistes sind dazu da, um das Wort Jesus als Zentrum zu erkennen und zu bestätigen. Wer ist er? Was hat er getan? Was hat er gesagt? Was hat er angefangen? Was hat er vollendet? Der Heilige Geist eröffnet deswegen nicht Phase 3, sondern der Heilige Geist hilft uns, Phase 2 anzuwenden im Alltag. Praktisch werden zu lassen, wirklich zu hören. Wie kommuniziert Gott? Durch Jesus Christus. Wo finde ich Jesus Christus? In der Bibel. Das ist definitiv Gottes Lieblingsweg, um mit uns zu kommunizieren. Und das ist auch der Hauptweg, wie er kommuniziert. Das können wir mögen oder auch nicht. Denkt an die Zeppelinstraße. Der Heilige Geist hilft uns, immer besser zu verstehen, dass Gott spricht. Es gab in der Weltgeschichte nur einen einzigen Moment, in dem Gott nicht gesprochen hat, in dem es total still war, am Kreuz. Da war Totenstille. Und doch hat er durch diese Totenstille kommuniziert, in aller Klarheit: Du bist es mir wert. Es ist für dich. Es ist alles getan und es ist alles gesagt. Ich möchte gerne noch beten. Vater, ich danke dir, dass du kein toter Gott bist. Ich danke dir, dass du redest. Ich danke dir, dass du kreativ bist. Ich danke dir, dass du es schaffst, zu uns durchzudringen, weil du uns viel besser kennst, als wir uns kennen. Hilf uns zu verstehen, wie du gehandelt hast, und hilf uns zu verstehen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Du hast dich gezeigt und hast dich offenbart. Hilf uns, dich zu entdecken und zu finden und zu glauben und zu vertrauen und zu genießen und zu gehorchen, weil du es gut meinst.